herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Heute gibt es eine etwas außergewöhnliche Folge, die sich nicht nur an alle Mütter, sondern eigentlich an alle Menschen richtet. Und zwar habe ich, einfach weil ich es unbedingt wollte, Herbert Schäfer eingeladen. Er ist ein sehr bekannter Schauspieler, der schon seit 30 Jahren in allen möglichen Fernsehserien und Sendungen präsent ist. Und außerdem ist er ein sehr erfolgreicher Hörbuchsprecher. Und seit einiger Zeit liest er spirituelle Texte auf seinen YouTube-Kanälen, die mich sofort total gepackt haben. Da ist zum einen seine wunderbare Stimme, die diese Texte so schön transportiert. Und außerdem sind es auch Texte, die man nicht nur so im Mainstream der Spiritualität findet, sondern wirklich außergewöhnliche Texte auch aus früheren Jahren oder sogar Zeiten. Zunächst erzählt Herbert eben, wie er selber zu diesen Themen gefunden hat oder wie sie ihn gefunden haben. Und dann, ja, es ist eigentlich mehr ein philosophischer Austausch geworden über die Spiritualität der heutigen Zeit, über das Gesetz der Anziehung und wie solche Texte helfen können, uns selbst zu heilen. Wir sprechen auch über Gott und die Kirche und was es heute vielleicht braucht stattdessen. Und am Ende teilt er auch noch seine bewegende Kindheitsgeschichte und was das mit ihm gemacht hat und wo er heute trotzdem steht. Es ist vermutlich das philosophischste Gespräch bisher in meinen über vier Jahren Podcast und ich freue mich sehr, das mit euch teilen zu können. Und jetzt ganz viel, ja, was eigentlich Freude und Heilung bei diesem Gespräch mit Herbert Schäfer. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Herbert Schäfer eingeladen. Er ist seit 30 Jahren Schauspieler und Sprecher und arbeitet für alle bekannten Rundfunk- und Fernsehanstalten, Hörbuchverlage, die Calm-Act, macht Lesungen und spielt ab und zu auch noch Theater. Und sicherlich, wenn ihr das Video seht oder das Bild jetzt zum Podcast seht, werdet ihr dieses Gesicht erkennen. Denn es ist, glaube ich, schon ziemlich bekannt und präsent, weil er einfach seit über 30 Jahren jetzt immer wieder überall zu sehen ist. Und ich bin ihm allerdings aus einem ganz anderen Bereich kommend begegnet. Er hat nämlich auch ganz tolle YouTube-Kanäle. Die sind für mich wahre Schätze in diesem Universum von YouTube. Und deswegen habe ich ihn auch eingeladen, weil ich unbedingt wollte, dass ihr von diesen Schätzen erfahrt und mich heute mal sehr ausführlich mit ihm unterhalten, was er da eigentlich so macht und wie er dazu gekommen ist. Herbert, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und wir heute mal über diese spirituellen Kanäle sprechen können.
Ich freue mich auch, dass ich da bin. Danke dir für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Genau, dann erzähl doch mal vielleicht noch so ein bisschen mehr über dich. Wir wissen ja schon, du bist Schauspieler, aber was machst du so ganz genau und was machst du am allerliebsten vielleicht?
Was mache ich so ganz genau? Das frage ich mich auch manchmal. Was mache ich eigentlich? Ich bin so den klassischen Weg gegangen. Ich war ich bin in Bonn geboren und aufgewachsen, war auf einem Gymnasium, habe brav mein Abitur gemacht, habe das so lala hingekriegt. Und habe aber im Gymnasium gab es eine Theater-AG, das ist eigentlich so der klassische Weg. Ich habe vorher schon über verschiedene Kanäle, ich glaube Statisterie, Bonner Schauspiel, ich habe ganz viel gemacht und habe so diese Leidenschaft einfach für mich entdeckt ab der Oberstufe durch die Theater-AG, dass ich gemerkt habe, oh, da ist irgendwas. Habe dann bei einem Theaterstück mitgespielt, was sehr erfolgreich gelaufen ist. Und von da an sagten alle, du wirst Schauspieler. Mhm. Es war zwar auch mein Gedanke, aber es kam sehr viel von außen, so, du wirst das. Und dann habe ich mich mal erkundigt, habe an zwei Schauspielschulen vorgesprochen, bei der einen sofort rausgeflogen. Das war in Essen, bei der anderen in München, bei der Falkenberg sofort genommen worden. Und dann geht halt so der klassische Weg des Schauspielers los. Also man denkt, ah, ich bin jetzt an der Falkenberg angenommen, jetzt läuft die Hütte. Tatsache ist aber, dass du eigentlich, das ist die Eintrittskarte für den langen Tunnel durch diesen Job. Mehr ist es nicht. Es ist eine ganz gute Startrampe, aber danach geht es überhaupt erst richtig los, weil dann die Zeit des sich bewerben, sich immer wieder neu beweisen müssen, es Absagen kriegen, schlechte Kritiken bekommen, sich mit Kollegen wegen irgendwas rumstreiten oder sich mit Regisseuren auseinandersetzen. Aber ganz viel dieses von außen bewertet werden, durch Zuschauer bewertet werden über Kommentare, ich finde den scheiße oder sowas, das gibt's. Das weiß man ja alles nicht. Man denkt so, ah, das ist die Eintrittskarte, jetzt bin ich drin, jetzt läuft es. Und da habe ich im Laufe dieser 30 Jahre gemerkt, dass es eben dann überhaupt erst richtig losgeht. Dann musst du dich immer wieder bewerben. Ich war dann die ersten 10 Jahre relativ viel fest am Theater. Ist auch eine klassische Theaterschauspielschule. Da kommen zwar sehr viele sehr bekannte Fernseh- und Filmleute von dieser Schule runter, aber es gibt keinerlei Camera Acting. Das kennen die nicht. Machen sie nicht. Es ist wirklich eine klassische Ausbildung fürs Theater und vielleicht noch fürs Sprechen, aber in der Hauptsache fürs Theater. Ich habe dann sehr viel Theater gespielt, fest engagiert gewesen. Dann habe ich gemerkt, ich bin ein totaler Freiheitsmensch. Ich kann das nicht. Es gibt am Theater sehr wenig Freiheit. Es ist kein Ort für Freiheit, auch nicht für künstlerische Freiheit. Das musste ich erstmal begreifen. Und dann habe ich angefangen, auch ein bisschen mehr zu drehen, hatte verschiedene Agenten im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und habe vor, ich glaube, inzwischen sind es fast 20 Jahren, das erste Hörbuch aufgenommen. Und bin dann über diese Kanäle so mehr und mehr in dieses Sprechen reingerutscht. Aber es war nicht von heute auf morgen. Das hat sehr lange gedauert, dass ich so viel als Sprecher mache, wie ich das jetzt die letzten Jahre mache, ist vielleicht seit 10 Jahren, also maximal seit 15 Jahren so. War eher seit 10. Es war nur sehr, sehr merkwürdig. Ich habe irgendwann also wirklich vor etlichen Jahren, vor 25 Jahren, als ganz junger Mann einen Kurzfilm gemacht. Den hat auch kein Mensch gesehen. Ist nie wieder irgendwo gesehen worden. Ich weiß nur, wir hatten einen sehr schlechten Ton. Wir mussten nachsynchronisieren, waren in einem Studio, irgendwo bei Ulm oder Heilbronn. Und der Tontechniker, bei dem wir diese Sätze nachsynchronisiert haben, sagte zu mir, du wirst mit deiner Stimme mal viel Geld verdienen. Werde ich nie vergessen. Und ich konnte mit diesem Satz nichts anfangen. Ich fühlte mich irgendwie geschmeichelt, aber es war, als würde jemand sagen, du wirst irgendwann schwarze Haut haben oder so. Also, hä? Also, was hat das mit mir zu tun, ne? Weil ich habe damals als Sprecher ja nichts gearbeitet. Es war ganz merkwürdig. Und ich verstehe heute viel mehr, was er meint. Es war zwar ein langer Weg dahin, aber es war wie so eine Prophezeiung von einem Tontechniker.
Können wir ja nachher mal so ein bisschen, ne, in diesen ganzen spirituellen Kontext einbauen,
Genau.
was das vielleicht irgendwie tatsächlich so bewirkt hat, auch im Universum sozusagen,
Ja,
ne, diese
ja.
Aussage und bei dir und in dem Glauben und so, wo das unterbewusst vielleicht weitergearbeitet hat. Aber ich würde jetzt noch mal gern so ein bisschen darauf eingehen. Ich verstehe, das war eine lange Reise und hat sich so hin entwickelt. Weißt du noch, wann du dann das erste Mal bewusst ein Hörbuch gesprochen hast und welches das war?
Ja, das erste Hörbuch war 2004 für einen Kinderhörbuchverlag, der in Freiburg ansässig war, ist leider ein paar Jahre später pleite gegangen. Ich habe da einige richtig süße Kinderhörbücher gesprochen. Die gibt es auch, glaube ich, noch alle bei Silberfisch, meine ich, die haben das aufgekauft, die gehören zu Hörbuch Hamburg. Es gibt die alle noch. Und ich finde die auch alle noch ganz süß. Ich kann die mir heute anhören, die finde ich noch ganz süß. Komischerweise kann ich mir andere Hörbücher von mir aus der Zeit nicht mehr so gut anhören, weil ich meine Stimme da nicht so mag. Bei den Kinderhörbüchern ist es ein bisschen anders. Bei den sogenannten Erwachsenenhörbüchern ist es ein bisschen anders. Da finde ich, hat sich meine Stimme noch mal enorm positiv entwickelt. Ich kann mich von früher nicht so gut anhören.
Auch
Teilweise gar
spannend.
nicht.
Ja, okay. Und wie, also, oder sagen wir, was an Range von Hörbüchern nimmst du denn so auf? Ich glaube, das ist wirklich querbeet alles, ne? Von irgendwie Argon Verlag, weiß ich, bist du präsent, und aber auch eben Krimis und solche Geschichten.
Nehme auch Thriller auf und das mache ich auch total gerne. Ich liebe das, weil dafür bin ich halt Schauspieler. Ich liebe das natürlich, wenn man was Düsteres einsprechen darf oder wenn man verschiedene Figuren sprechen darf. Ich lege da immer viel Wert drauf, dass es ein bisschen wie Hörspiel ist, dass die verschiedenen Figuren verschiedene Stimmen kriegen, und sich in so eine düstere Welt eines Mörders reinzugraben, um das dann glaubhaft zu sprechen, finde ich toll. Ich mache das gerne. Aber ich werde schon Ich mache auch relativ viel Sachbücher. Ich werde aber in den letzten Jahren zunehmend eher, ich sag jetzt mal, für diese meditativen, spirituellen Bücher angefragt und gebucht, weil da offensichtlich was besonders gut zusammengeht, zusammenkommt. Und das war für mich anfangs merkwürdig, weil ich mich immer so als Schauspieler verstanden habe und gedacht habe, ein Schauspieler muss Romane einsprechen und Krimis. Sowas. Und inzwischen sehe ich das ganz anders. Ich habe das Gefühl, dass die Götter mussten mich schon auch ein bisschen zwingen, mich in den Fluss auch, also mich treiben zu lassen, statt immer gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, muss aber ganz anders. Ich will aber so, ich will aber dahin, ich will das, sondern zu sagen, nee, wir wissen schon, wo es hingeht. Lass mal los, lass dich mal treiben. Und seitdem ich das so handhabe, geht's mir besser und seitdem habe ich das Gefühl, macht es mir noch mehr Freude. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, es gibt noch mehr positives Feedback von Menschen, denen das ganz viel gibt. Was mich immer wieder wundert, also ich weiß, dass ich schon vor Jahren zwar bei den Hörbüchern dann Feedback bekommen habe oder Leute mich über die Homepage angeschrieben haben und gesagt, ich mag ihre Stimme gerne, ich finde das Hörbuch ganz toll. Aber was ich seit letztem oder vorletztem Jahr an Mails und an Reaktionen bekomme, hat mich teilweise umgehauen, weil das war mir überhaupt nicht bewusst. Also wenn Leute von Heilung sprechen, von Therapieersatz, von sie haben mir durch meine Krise geholfen, da ich hätte schon gerne Gänsehaut, wenn ich das nur erzähle, weil das hat dann eine Dimension, die habe ich nicht ansatzweise geahnt, auch vor 5 Jahren nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch wenn ich weiß, was ich kann und was meine Stimme ist, aber diese Dimension, die hat sich, das war mir nicht klar.
Und ich kann es so gut verstehen, diese Rückmeldung, weil genau dadurch bist du mir ja auch so aufgefallen, ne? Wenn man irgendwie nach schönen Texten oder Meditationen sucht, dann gibt es echt viele, 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 aber wenige, die, ne, gerade von der Stimme her so warm und beruhigend und wirklich wunderschön sind. Und dann sind, ne, wir sprechen ja gleich drüber, bei diesen Kanälen eben auch noch die passende Musik und die passenden Bilder dabei und so. Und das ist, also das kann ich so gut nachvollziehen, dass das Menschen als Heilung empfinden, das geht mir ja auch schon so. Also wirklich dafür mal vielen, vielen Dank. Und das führt vielleicht uns genau auch dazu mal, du hast dann angefangen, wahrscheinlich erstmal Auftragsarbeiten mit solchen Texten irgendwie auch zu sprechen. Weißt du da noch, was so dein erstes, ich sag mal jetzt spirituelleres Sachbuch oder wie auch immer man das nennen möchte, war?
Ich glaube, das war auch Argon Balance. Das ist inzwischen ein Freund von mir, der Carlo hat das damals erfunden. Und der hatte mich über Xing, glaube ich, angeschrieben. Das war das erste und einzige Mal, dass es irgendein Jobangebot über Xing gab. Und ich dachte noch, ja. Dann habe ich ihn getroffen und ein paar Wochen später fanden die ersten Aufnahmen statt. Und das waren, wenn ich mich recht entsinne, war es Thich Nhat Hanh. Also die ersten Sachen, die mich ja bis heute begleiten. Also ich darf ihn bis heute sprechen und liebe seine Texte, weil sie für mich die Essenz dessen sind, was viele andere auch schreiben. Und ich will das gar nicht kopieren nennen, weil das ist gleich so wertend, aber das ist für mich so eine Essenz von jemand, der wirklich durchdrungen ist von Buddhismus und von buddhistischen Gedanken. Aber ich habe auch Sachen, Jack Kornfield, Sadhguru fand ich großartig. Ich kannte den vorher überhaupt nicht. Es ist auch so, also ich bin ja nun wirklich weit davon entfernt, irgendeine Art von Heiler zu sein oder irgendeine Art von, ich bin auch kein Buddhist. Mir werden Sachen zugetragen. Ich lese sie. Manchmal entsteht eine besondere Verbindung mit dem Text, manchmal auch nicht so. Dann ist es eher ein professionelles damit umgehen. Aber wenn so eine Verbindung damit entsteht, habe ich das Gefühl, dass ich auch dran wachse, dass ich irgendwas selber mitkriege oder eben etwas kennenlerne, wie Sadhguru, mit dem ich nie gehört vorher. Ein berühmter Mensch aus den Staaten, der gut schreibt, tolle Texte schreibt. Es war eine große Freude, das einzusprechen. Und Jack Kornfield auch, ist leider, glaube ich, nicht so erfolgreich gewesen. Ich liebe die Texte von ihm. Das waren so, würde ich mal sagen, die ersten Begegnungen. Ja.
Jack Kornfield habe ich meiner Mama gerade zu Weihnachten eins seiner großen Bücher geschenkt. Sie ist da auch
Ja.
gerade auf dem buddhistischen Weg. Also die ist dann immer so interessiert und will das dann genauer wissen. Dann habe ich ihr mal
Ja.
dazu ein Buch geschenkt. Ja, sehr schön. Lass uns da mal so ein bisschen aufschauend. Wenn du jetzt so ein Buch bekommst, jetzt erstmal als Auftragsarbeit, hast du gerade gesagt, ne, du liest es dann und dann stellt sich da vielleicht eine Connection irgendwie her oder auch nicht. Wie kann ich mir so eine Produktion vorstellen? Du liest dann erstmal das Buch, sagst du dann noch ja oder nein? Oder hast du vorher das schon zugesagt? Und wie geht dann so eine, ne, wie geht dann so eine Aufnahme vor sich?
Eigentlich lese ich, also ich lese es in Auszügen vorher. Die Auftraggeber schicken mir das Buch. Ich lese es zumindest in Auszügen vorher. Oder es ist ein Thich Nhat Hanh, das muss ich nicht lesen. Da wissen sie, dass ich sofort ja sage. Oder es ist der Thriller-Autor Max Bento, wo sie mich jetzt angeschrieben haben. Sein neues Buch kommt in ein paar Wochen. Ist es da? Machst du es? Das heißt, ihr müsst ja mich gar nicht fragen. Natürlich mache ich das. Ich finde, ich liebe den. Wenn ich einen Autor oder eine Autorin kenne, muss ich da gar nicht, muss ich mir keine Gedanken machen, sondern sage ich zu. Mir ist es auch schon passiert, dass ich das nicht gemacht habe und mich auf einen neuen Autor eingelassen habe. Einmal bin ich richtig auf die Schnauze geflogen und habe meinen Namen zurückgezogen. Das ist mir auch nie wieder passiert, aber ich sage es jetzt ganz ehrlich. Ich habe meinen Namen zurückgezogen. Es gibt von mir ein Hörbuch unter einem anderen Namen von einem relativ bekannten, ich nenne ihn mal einen spirituellen Menschen, einen Deutschen, weil ich diesen Text so selbstgefällig, so unterirdisch fand und dann auch noch so gespickt mit Werbung für seine eigenen Produkte und seine Pülverchen, die auf seiner Insel angebaut werden und die man natürlich braucht, wenn man so lebt, wie er es propagiert. Und dann habe ich gesagt, ich möchte wenigstens die Verlinkungen mit seinen Produkten weglassen. Dann hat der Verlag gesagt, bitte nicht, wir kriegen sonst rechtlich Ärger mit ihm. Und dann habe ich gesagt, ich mache das Ding zu Ende, ich habe einen Vertrag unterschrieben, aber ich ziehe meinen Namen zurück. Das ist mir einmal passiert. Und da habe ich mir auch Vorwürfe gemacht, weil ich hätte es natürlich vorher gründlich lesen müssen.
Spannend, ja.
Und, ja, und da bei einem neuen Autoren, dann hätte man sagen müssen, lies nicht nur die ersten 10 Seiten, lies weiter, erkundige dich. Und wenn es nicht deins ist, mach es nicht. Ist mir aber auch danach nie, in dieser Form nie wieder passiert.
Auch spannend, ne?
Ja.
Interessante Erfahrung irgendwie. Ja. Jetzt hast du ja dann irgendwie mit diesen Auftragsarbeiten angefangen, ne? Mit diesen spirituelleren Texten, hast da diese Verbindung vielleicht gespürt. Hattest du denn vorher schon irgendwas mit Spiritualität am Hut?
Ja, doch. Also ich würde mich auf jeden Fall als einen spirituellen Menschen bezeichnen. Nicht unbedingt in einem kirchlichen Sinne sowieso nicht. Ich bin nicht getauft. Ich musste nicht aus der Kirche austreten. Ich bin von Haus aus nicht getauft worden. Meine Mutter hatte eine Zeit lang eine sehr spirituelle Ader, ist also wirklich zu einem Guru gegangen. Da war ich gerade von zu Hause ausgezogen, da war sie vielleicht, also jünger als wir jetzt sind oder ungefähr in deinem Alter, so irgendwas. War für mich damals ein bisschen befremdlich, weil ich plötzlich meine Mutter mit ganz anderen Seiten kennengelernt habe. Plötzlich schwebte sie so 10 Zentimeter über dem Boden und hatte Freundinnen, die alle über dem Boden schwebten. Das war ein bisschen bizarr. Aber es gab solche Berührungspunkte und es gab immer schon für mich, obwohl ich nicht getauft bin und obwohl ich von Haus aus keinen Bezug zur Religion habe, nicht religiös erzogen worden bin, gab es für mich immer sowas von, es gibt mehr. Es ist mehr. Ich glaube, dass ich so auch immer an meine Arbeit rangegangen bin. Das ist nicht, ich bin keiner, der einfach nur irgendwas abarbeitet. Ich glaube, das geht in dem Job auch nicht, sondern es ist eher so ein, es ist natürlich immer ein Suchen nach dem, was ist dahinter, was gibt's noch, also woraus ist unsere Welt gestrickt, warum ist es überhaupt alles so, wie es ist? Und da habe ich immer was gespürt, aber ich bin jetzt in eine bestimmte Richtung natürlich geschoben worden durch diese ganzen Aufträge. Ja.
Und diese YouTube-Kanäle, ne, Top-Hörbücher und Hörbuchwelt sind so die für mich jetzt die wichtigsten Kanäle sozusagen von dir sind.
Ja.
Machst du das privat oder ist das auch eine Auftragsarbeit? Was steckt da eigentlich so dahinter?
Es ist eine Mischung. Also gegründet hat diese Kanäle ein Schweizer, der lebt in der Schweiz. Und hatte vorher auch andere Sprecher da drin, Und der hat mich vor anderthalb, ein, dreiviertel Jahren angeschrieben über die Homepage, ob ich mir vorstellen könnte, Hörbücher einzusprechen. Für ihn. Das ist nicht das erste Mal, dass mich jemand über meine Homepage oder sonst wie angeschrieben hat. Und ich habe dann so einfach gesagt, so was ich koste. Und habe gedacht, ich höre von dem nie wieder, weil in der Regel solche Anfragen von außen, das verläuft sich also zu 99% im Sand. Er schrieb dann zurück, ja, wann können wir loslegen? Ging so, wann können wir loslegen? Ich schicke dir Texte. Und es ist jetzt so im Laufe dieser anderthalb Jahre immer mehr zusammengewachsen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, es sind unsere beiden Kanäle, obwohl er der Betreiber ist. Aber wir machen das beide. Ich kann ganz klar ihm bei einem Text sagen, sorry, aber das ist es nicht. Also ich spreche nicht alles, meine ich. Ich kann auch, diese Freiheit habe ich und er vertraut mir vollkommen. Also er sucht die Texte aus, aber ich redigiere sie. Das kann bei einem Buch auch mal sein, dass ich das um 50% zusammenstreiche, weil ich sage, den Kern finde ich gut oder den und den Abschnitt oder das und das Kapitel ist super, der Rest ist Gequatsche drumherum, brauchen wir nicht. Bin ich inzwischen ziemlich rigoros und das finde ich aber wiederum toll, weil das kann ich nur bei ihm, weil es ja de facto unsere Kanäle sind. Ich kann das bei einem normalen Auftraggeber von Argon oder Hörverlag oder wie sie alle heißen, nicht. Da müsste ich Rücksprache mit dem Autoren halten und würde wahrscheinlich ziemlich einen Rüffel kriegen. Kleinigkeiten verändere ich immer. Grammatikalische Fehler lese ich natürlich nicht mit oder wenn ich das Gefühl habe, ein Satz ist zu lang, dann mache ich zwei oder drei Sätze draus. Das mache ich ohne einen Autoren zu fragen, das mache ich einfach. Aber bei diesen beiden Kanälen ist es schon so, dass ich massiv selber eingreife, dass ich bei den vielen auch älteren Texten, die wir haben, dass ich sage, das und das ist okay, man darf das Alter auch hören, aber es gibt bestimmte Begrifflichkeiten, die gehen so nicht, die müssen rausgenommen werden. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten zunehmend angefangen, auch selber Texte zu schreiben. Wir haben so eine neue Reihe mit Du bist Würde, heißt das Video. Ist jetzt der erste Teil von einer neuen Reihe, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne selber schreiben und dann noch mal so eine ganz andere Qualität reinzubringen und um noch persönlichere Sachen reinzubringen. Und auch bei den Affirmationen, die ja super laufen, ist es so, dass sie mir manchmal zu platt sind oder ich das Gefühl habe, das ist mir zu wiederholend. Ich hätte gerne was anderes. Ich hätte gerne was, was mich widerspiegelt mit meinen Erfahrungen. Das hätte ich sicherlich vor 5 Jahren nicht gekonnt, dass ich mich hinsetze und sage, jetzt schreibe ich mal ein paar Affirmationen selber. Ich mache das aber inzwischen oder schreibe sie so um, dass ich das Gefühl habe, jetzt funktionieren die Bilder, die da drin sind. Und das ist was mir viel Arbeit macht, was ich aber total genieße, weil ich das Gefühl habe, ich darf gestalten. Und deswegen es hat angefangen wie ein Auftrag, war ein weiterer Auftraggeber und inzwischen ist aber was ganz anderes raus geworden. Es ist ein gemeinsames. Wir schieben das jetzt voran geworden.
Und es ist ja auch unfassbar erfolgreich. Also die Videos haben ja wirklich, ne, Zehntausende, Hunderttausende bis zu über 1 Million Aufrufe schon. Und das war mir jetzt gar nicht so klar, dass das erst seit anderthalb irgendwie Jahren so richtig läuft. Das ist ja dann umso erstaunlicher, wie erfolgreich das irgendwie jetzt in dieser kurzen Zeit geworden ist. Was, also du hast ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, das muss ja auch eine eigene Reise sein, die du mit diesen Texten machst. Erzähl doch mal so ein bisschen, was für Texte sind das denn alles, die ihr da so vertont?
Was vorhin, da war ja die Kamera und das Mikro noch nicht angesagt, du hast das Kybalion gehört. So Texte, die bringt der Nikola mit, die kenne ich überhaupt gar nicht. Finde ich auch schwierig, sind echt schwierige Texte, wo du denkst, okay, Moment mal, worum geht's hier? Das heißt, ich muss zu Hause mir überhaupt erstmal überlegen, worum geht es? Was ist das? Ich muss für mich ausblenden, aha, das ist so und so alt. Ich muss es aber trotzdem im Jahre 2023 ja einsprechen. Also muss ich mir überlegen, wie setze ich das um? Bis hin zu, muss ich einzelne Sachen rausnehmen? Muss ich bestimmte Begrifflichkeiten rausnehmen? Muss ich bestimmte Begrifflichkeiten übersetzen in eine modernere Sprache? Und damit meine ich jetzt nicht gendern, da gibt es ja auch ganz böse Kommentare und das machen wir ja eigentlich nicht. Aber wir haben inzwischen zwei oder drei, glaube ich, sehr meditative Videos mit Bibeltexten, was ich total super finde, weil der Nikola sagt mir auch selber, er ist überhaupt nicht religiös. Ich glaube, er ist getauft, aber gar nicht religiös. Ich bin nicht getauft, würde mich aber trotzdem als im weitesten Sinne religiös bezeichnen. Wir sind aber beide überhaupt nicht bibelfest. Überhaupt nicht. Und ich fand es hochgradig spannend, diese Texte einzusprechen. Und ich kann mir das auch heute noch so richtig gut anhören und habe das Gefühl, das hat eine Kraft. Da ist so eine archaische Kraft hinter. Übrigens auch beim Buch Henoch, so, obwohl ich das sehr düster finde, aber so ist es geschrieben und ich fand, dann muss das Düstere auch, dann muss man das so rüber transportieren. Und es hat eine unglaubliche Archaik, die da drin steckt. Irgendwas macht das mit einem. Manchmal kann ich es gar nicht so richtig sagen, was es mit mir macht, aber ich versuche mich dann in dieses Schiff halt reinzusetzen und mich da über diese Wellen treiben zu lassen. Das ist das, was wir machen. Wir haben Dr. Joseph Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins, ist ein sehr, sehr bekannter, auch mal ein neuerer Text, der also nicht rechtefrei ist. Da musste Nicola erstmal die Rechte holen. Zudem habe ich einen besonderen Bezug, weil ich den gelesen habe, da war ich, glaube ich, 18. 16, 17, 18, also wirklich sehr, sehr früh. Und ich komme aus einem sehr schwierigen Elternhaus. Ich hatte nun wirklich überhaupt kein Selbstbewusstsein und kein Bewusstsein für das, für meine Potenziale, für das, was an Kraft in mir steckt. Und mir hat dieses Buch damals wahnsinnig geholfen.
Die Kraft des Unterbewusstseins oder welches war das?
Ja, das ist
Ja.
die Macht ihres
Die
Unterbewusstseins. Wir
Macht,
haben auch ein
genau, ja.
anderes, oder die Kraft ihres Bewusstseins haben wir davor gemacht, aber die Macht ihres Unterbewusstseins ist das, was ich vor 30 Jahren gelesen habe, vor über 30 Jahren.
Wie ist dir
Und
das begegnet, gerade in diesem Zusammenhang mit schwieriger Kindheit und so? Wo bist du da drüber gestolpert? Weißt du das noch?
das ist eine gute Frage.
Ja, spannend. Manchmal finden einen so Bücher dann einfach,
Manchmal
ne?
finde ich, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß, dass ich über diverse Freunde und Bekannte mit Alice Miller in Kontakt gekommen bin, die ja sehr viel über Therapie geschrieben hat und über Kindheit und mir diese Bücher total viel bedeutet haben damals, weil ich ganz viel verstanden habe. Aber wie ich an den Joseph Murphy gekommen bin, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Der war da und war natürlich ein Segen für mich.
Hast du das damals dann schon so annehmen und auch umsetzen können? Hast du dann angefangen? Also vielleicht kannst du kurz schildern, fangen wir damit doch einfach mal an. Worum geht es da so? Und was ist da so die Essenz, die du daraus vielleicht für dich gerade in diesen jungen Jahren auch mitgenommen hast?
Naja, er schreibt halt ganz klar, was ja eigentlich die meisten Autoren, ich sag mal, mehr oder weniger schreiben, ist, dass unser Unterbewusstsein eine enorme Kraft hat, eine enorme Macht hat. Im Positiven wie im Negativen. Also das Unterbewusstsein wertet nicht, das geht in alle Richtungen. Bedeutet, wenn ich mein Unterbewusstsein auf positive, konstruktive Art und Weise einzusetzen weiß, kann ich enorm viel schaffen, enorm viel bewirken. Ich kann über Imagination enorm viel positive Wirklichkeit in mein Leben holen. Ich kann aber auch durch sehr viel Nichtbewusstsein mich durch ein Leben treiben lassen, das mich eigentlich immer wieder in die immer gleichen Betonpfeiler fahren lässt und mir sehr viel Schmerz zufügt und mich eigentlich ständig am Boden hält, sodass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, ich komme nicht dazu abzuheben. Oder ich komme nicht dazu, meine Potenziale zu leben. Das ist also diese Quintessenz. Und dazu gibt er natürlich sehr viele Techniken vor und Beispiele vor, dass er sagt, man muss irgendwie am besten vor dem Einschlafen oder auf jeden Fall in einem meditativ ruhigen Zustand Dinge imaginieren. Also sowohl vom Mental, dass ich mir Bilder vorstelle, als auch, dass ich es sage, dass ich also auch Worte formen soll. Das und das bin ich, das und das werde ich sein. Ich sehe mich da und da, ich sehe mich den und den Beruf machen und den Erfolg haben. Das kann auf materielle Dinge gemünzt sein, muss es aber gar nicht. Es kann auch auf ganz andere Dinge gemünzt sein. Ich habe für mich damals, ich komme auch aus einem sehr armen Elternhaus, bedeutet schon allein während der Schauspielausbildung in dieser sündhaft teuren Stadt München, ich hatte finanziell enorme Probleme, kam mit meinem BAföG nicht klar und den hohen Mieten. Und habe sehr daran gearbeitet, auch über Suggestion zu sagen, ich muss nicht reich werden, aber ich brauche Geld, weil so kann ich nicht leben. Und das hat über die Jahre sehr gut funktioniert. Also aus diesen ersten Jahren, in denen ich eigentlich immer Armut auch gelebt habe, weil ich sie so kennengelernt habe und weil ich dachte, das bin ich, zu mir gehört Armut, habe ich dieses Bild, ich habe es immer geschafft, das umzuwandeln und zu sagen, zu mir gehört überhaupt keine Armut, sondern ich verdiene etwas. Und ich habe das verdient, was ich verdiene. Und seitdem ich das verinnerlicht habe, es kommt das Geld. Es kommt einfach. Und es kommt über Dinge, also zum allergrößten Teil, die mir wirklich Freude machen. Und das ist, also das ist zum Beispiel sowas, was ich über Joseph Murphy gelernt habe oder mitgenommen habe. Ich würde jetzt mal so sagen, was für mich die Quintessenz von seinen Büchern ist, aber auch von ganz vielen anderen Büchern, die wir machen, dass es darum geht zu sagen, du kannst, letztlich geht es darum, für sich zu definieren, du kannst alles sein, was du willst. Du hast diese Freiheit. Du hast die Freiheit zu sagen, ich möchte das sein, was ich bin, oder ich möchte gar nicht wachsen, oder ich will gar nichts anderes sein, ich bin glücklich, oder ich bin glücklich, weil ich so unglücklich bin.
Oh
Oder
Gott,
aber ich
ja.
möchte, ne, es gibt ja auch viele Menschen, die sich so eingerichtet haben in ihrem Nicht-Glücklichsein oder in der Unzufriedenheit. Und ich glaube, die wichtigste Quintessenz ist, du kannst alles sein, was du willst. Es ist deine Freiheit, deine Entscheidung, auch wenn es nicht einfach ist und auch wenn vermeintlich von außen alles dir sagt, das geht nicht. Oder auch wenn es viele Widerstände gibt, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist.
Jetzt haben wir Murphy und du hast aber ja schon so gesagt, ne, das sind viele Texte, die so in die gleiche Richtung gehen. Ich habe das Kybalion vorhin im Vorgespräch erwähnt, das ja so, ne, das ist zum Beispiel für mich die Essenz von allem, diese hermetischen Gesetze, die da beschrieben werden. Da ist ja, ne, das Gesetz der Anziehung, eins letztendlich nur davon und der Rest macht es dann aber irgendwie so für mich total rund, was hier so auf der Welt passiert und wie man das Leben gestalten kann. Wie nimmst du das so wahr? Was sind für dich noch so die weiteren Themen außer dieses, die Kraft des Unter oder die Macht des Unterbewusstseins?
Also was du jetzt benannt hast, ist natürlich ganz viel, also die Kraft der Anziehung, dass wir Dinge anziehen, mit denen wir uns beschäftigen. Und wenn ich den ganzen Tag über mit negativen Dingen oder wenn ich von Angst erfüllt bin, ziehe ich angstvolle Dinge an oder ziehe ich die Dinge an, vor denen ich Angst habe. Das ist glaube ich, ganz viel bei uns das Thema. Es gibt religiöse Texte, was ich schon meinte, die eine ganz bestimmte Klientel ansprechen, denen das wahnsinnig viel gibt. Also Menschen, die eh schon sehr religiös sind, in einem kirchlichen Sinne religiös sind. Finde ich auch völlig in Ordnung, denen etwas mitzugeben. Die haben fast was Predigthaftes, eine Predigt. Ich würde sie allerdings nicht, für mich nicht sprechen, wenn ich das Gefühl hätte, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. Also wie ich schon meinte, ich habe für mich auch das Gefühl, dass auch ein Bibeltext eine merkwürdige Kraft hat. Man muss sich halt auf ihn einlassen und man muss ihn auch nicht so sprechen, als würde man auf der Kanzel sitzen. Ich glaube, das ist auch mal der große Fehler, der in der Kirche passiert, sondern man muss ihn so sprechen, wie ich bin auch ein Schaf wie ihr. Aber ich habe da so ein paar Ideen und guck doch mal, ob wir damit was anfangen können.
Hast du da einen besonderen Text so im Kopf gerade, was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist, was für eine Botschaft da vielleicht drin steckt?
Komischerweise nicht.
Okay.
Bei den Bibeltexten komischerweise nicht. Bei den Bibeltexten ist es, ich kann das schwer beschreiben, es ist, als würde ich etwas zwischen den Zeilen hören. Als würde ich. Das ist nicht so konkret. Vieles in der Bibel ist ja sehr abstrakt oder ist wirklich sehr archaisch, sehr alt. Und wir haben ja auch viele Bücher, die versuchen, die Bibel zu deuten und übrigens auch eine komplett andere Deutung, als wir gemeinhin denken, wie sie ist, was auch teilweise zu ganz bösen Kommentaren führt, also bis hin zu, das ist Blasphemie. Goddard macht das zum Beispiel viel, ne? Der deutet halt die Bibel, aber er deutet sie auf seine Art. Ich finde das teilweise sehr klug, bestimmte Dinge umzudeuten und zu sagen, das geht nicht da und darum oder es geht nicht um die Hölle, sondern es geht um dein Unterbewusstsein und du landest in einer Art selbstfabrizierter Hölle, wenn du dir deines Unterbewusstseins nicht bewusst bist und ständig in deinem eigenen Saft oder deinem Schmors. Also ich ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, aber auf die Art und Weise werden Dinge nochmal ganz anders, wird die Essenz zum Beispiel von Bibeltexten ganz anders ausgearbeitet. Und deswegen ist das Komische, dass ich die Bibeltexte selber, ich könnte dir nichts an die und die Stelle fand ich besonders ansprechend. Ich kann mich nur erinnern, dass ich es mehrfach jetzt gehört habe, weiß gar nicht mehr, wie das Video heißt, mit den Bibeltexten, was sehr meditatives, mit sehr meditativer Musik drunter. Und das ist überhaupt nicht wie eine Predigt, sondern es ist wie eine Meditation. Und es füllt mich mit irgendwas an, mich als nicht bibelfesten Menschen, was ich nicht wirklich beschreiben kann. Da ist irgendeine Kraft drin. Das finde
Vielleicht magst
ich.
du das ja nochmal raussuchen, das Video, dann würden wir das auch hier in den Shownotes nochmal speziell verlinken. Es würde mich jetzt auch nochmal interessieren, welches
Ja.
das ist. Und das
Ja.
finde ich super, super schön und spannend, wie du das gerade beschreibst, weil ich glaube auch, dass, ne, in der Bibel so viel Magie irgendwo da einfach in der Energie dieses aufgeschriebenen, allumfassenden Wissens irgendwie drinsteckt, was man überhaupt nicht begreifen kann, wenn man nur die Wörter liest. Sondern ne, man muss da wirklich reingehen. Und ich war tatsächlich, ich habe eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel mit Kirche und so zu tun. Aber ich war tatsächlich mal eine Weile auch in so einer Gruppe mit meiner Pastorin zusammen, als wir geheiratet haben und so. Und die hat auch so Bibelinterpretationsabende gemacht, wo wir
Ja.
dann so eine Textstelle genommen haben und dann damit mal gearbeitet haben. Das war ich so 4, 5 Mal habe ich das mitgemacht. Und das ist ein Wahnsinn, was sich da auftut an Gedanken, an Ideen, an Möglichkeiten, wie man diesen Text verstehen und dann eben auch für sich irgendwie selber anwenden kann. Und das ist eine Zeile aus diesem nur 1000 Seiten großen oder noch mehr Buch. Also das finde ich total schön. Das war mir noch gar nicht bewusst, dass ihr da auch Bibeltexte verwendet. Und jetzt hast du ja auch gesagt, du beschreibst dich nicht so jetzt als bibelfest oder überhaupt so mit der Bibel verbunden. Hast du auch das Gefühl, dass über alle Religionen hinweg, du hast vorhin vom Buddhismus, können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber erstmal die Frage, hast du auch das Gefühl, dass die Essenz dessen, was in dieser Spiritualität, in den spirituellen Texten drinsteckt, eigentlich nicht auf eine Religion begrenzt ist und die Religion sagt dies und die sagt das, sondern dass es eine Uressenz ist, die in unterschiedlichen Ausformungen so zum Ausdruck kommt?
Ja, auf jeden Fall das Letztere. Auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass es so eine Art Grundenergie, Grundspirit gibt, mit dem wir Menschen uns auseinandersetzen oder der uns auch antreibt oder nachdem wir uns sehen, wie auch immer du das bezeichnen willst. Und egal auf welchem Kontinent und egal welcher Name jetzt, welche Religion in deinem Pass steht, letztlich geht es darum. Was wir Menschen natürlich aus Religion machen oder gemacht haben über all die Jahrhunderte und Jahrtausende, steht auf einem völlig anderen Blatt. Ich weiß, das wird dann auch gerne kritisiert. Ich lese das auch ganz viel in den Kommentaren. Ich finde es auch gar nicht so abwegig. Ich kann verstehen, dass die Leute das kritisieren. So nach dem Motto, die Bibel hat uns schon so viel Unglück gebracht. Und warum macht ihr das? Wo ich so denke, packt das mal alles beiseite und hör einfach mal nur zu. Und das ist, mir geht das mit ganz vielen Büchern so, dass ich die lese und es ist ja nicht so, dass ich von vorne bis Ende sage, yeah, das bin ich oder das ist total meine Überzeugung, sondern ich muss auch gegen Widerstände gehen. Es gibt Sachen, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Es gibt Dinge, wo ich sage, sehe ich ganz anders. Es gibt Dinge, die mich sofort so ansprechen, so als hätte ich jetzt schreiben können. Es gibt Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, boah, ich glaube, da muss ich noch mal ein paar Nächte drüber schlafen. Deswegen lese ich trotzdem das ganze Buch. Also es ist ja nicht so, dass ich der Meinung bin, ich bin allwissend, sondern ich versuche etwas zu transportieren und zu sagen, guck mal, was für dich dabei ist. Wenn für dich nichts dabei ist, ist gut, dann schalt das nächste Video an. Wenn für dich die Bibel, also wenn das solche Widerstände dir auslöst, klick weg, dann nimm einen von unseren anderen Texten. Wenn du es aber schaffst, selbst wenn du wie ich eigentlich sagst, ich habe gar keine Verbindung zur Kirche und du schaffst es, dich darauf einzulassen und das alles beiseite zu räumen, diese ganzen Vorurteile und die Bilder, die wir über Kirche haben, so zu sagen, lass dich mal auf die Energie dieser Texte ein und guck mal, was passiert. Ganz naiv, was passiert? Fühlst du dich hinterher besser oder nicht? Das finde ich das Spannende dann daran, fühle ich mich hinterher besser, weil ich das Gefühl habe, ich habe was verstanden, selbst, oder nein, anders, es hat mich etwas erreicht, selbst wenn ich es noch nicht verstanden habe. Das finde ich, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass das auch vielen Menschen so geht, die uns dann da draußen zuhören, dass die vielleicht teilweise noch gar nicht, die sind noch, es hat noch nicht Klick gemacht, aber sie merken, irgendwas ist da, sie stehen quasi vor der Tür und die Tür wird gerade aufgeschlossen, ne? Und ja, dann habt die Geduld, hör noch mal rein, hör noch mal rein oder hör in was anderes rein. Irgendwann geht diese Tür auf und was dahinter ist, siehst du dann.
Vielleicht gehen wir mal noch ein bisschen auf dieses Buddhistische ein, was du ja auch gesagt hast, du bist jetzt auch kein Buddhist, du bist, ne, also offensichtlich nicht mit jetzt unserer Kirche irgendwie verbunden, mit dem Buddhismus nicht. Und trotzdem steckt ja im Buddhismus auch so viel, viel Weisheit drin. Ich habe auch schon Folgen zu buddhistischer Psychologie gehabt jetzt in meinem Podcast. Ne? Das war das, wo ich vorhin erzählt habe, wo jetzt meine Mama die gehört hatte und gesagt hat, hey, da will ich mehr drüber wissen. So. Was ist denn so für dich die Essenz aus diesen buddhistischen Texten? Von Jack Kornfield und dem Tit.
Der beim Thich Nhat Hanh.
Mit Nathan, genau.
Da ist, für mich ist die Essenz bei diesen Büchern, ist ganz viel dieses im Hier und Jetzt sein.
Mhm.
Es geht ja sehr viel um Meditation, es geht sehr viel um zur Ruhe kommen. Absolut mein Thema, weil ich bin eigentlich ein hektischer, ich bin eigentlich ein ungeduldiger Mensch. Und ich merke, je mehr ich es schaffe, zur Ruhe zu kommen, umso kreativer werde ich, umso ausgeglichener bin ich. Und wenn ich ausgeglichen bin, kann ich eigentlich dann, wenn ich arbeite, auch wieder viel besser arbeiten oder kann, wenn ich spazieren gehe, auch wirklich spazieren gehen und nicht schon wieder gedanklich mit was anderem beschäftigt sein. Das ist ja ein, so einer dieser Grundgedanken, das sei im Hier und Jetzt, atme dich ins Hier und Jetzt, beschäftige dich nicht mit den Problemen von gestern und nicht mit den Ängsten von morgen, sondern komm erstmal im Hier und Jetzt an und dann kannst du anfangen zu sagen, so, was mache ich jetzt? Wie gehe ich das Problem an? Was war jetzt da gestern? Plötzlich sieht man es anders, hat einen anderen emotionalen oder seelischen Abstand und ist dem nicht mehr so machtlos ausgeliefert. Das ist für mich so die sehr viel die Essenz vom Buddhismus, das ist nur ein Ding, aber ich glaube, das ist in unserer Zeit super, super wichtig. Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit. Also gerade eben auch unsere sozialen Medien, die Digitalisierung, jetzt kommt noch die KI dazu. Wir werden eigentlich überrannt. Wir haben ja kaum noch eine Chance, hinterherzukommen, weil wir Menschen werden 80 Jahre alt. Wie sollen wir uns solchen Entwicklungen anpassen? Wir haben eigentlich nur die Chance zu sagen, immer wieder bei sich selber landen, auch mal wieder alle Kappen zumachen und sagen, die nächsten Wochen kann ich nicht, kann ja auch nicht Social Media, ich kann auch keine Nachrichten schauen. Weil ich muss wieder bei mir landen, ich muss im Hier und Jetzt landen, ich muss zum Atem zurückkommen und dann schauen wir mal weiter. Es ist für mich eine ganz moderne westliche Quintessenz für den Buddhismus. Und wie gesagt, da habe ich jetzt nur eine Facette genannt.
Wie gelingt dir das oder hast du Tipps? Ne? Jetzt, wir haben ja mit den Müttern hier irgendwie die Hörerinnen dabei, die ja noch mal mehr, sage ich immer irgendwie, ne, dadurch, dass sie eben nicht nur für sich selbst verantwortlich sind, sondern eben für dieses Familienleben in der Regel auch die sind, die irgendwie alles machen, tun und sich um alles kümmern und für alles verantwortlich fühlen. Und genau das ist ja so eine wichtige Botschaft, zu sagen, komm an im Hier und Jetzt. Wie gelingt dir das oder was würdest du jetzt den Mamas da draußen raten, wie das gelingen kann am besten?
Also ich merke es bei mir selber und das würde ich auch immer als Rat geben, der Atem ist immer ein Zugang. Das ist das, was, also ohne Atem sind wir tot, ohne Atem sind wir nichts. Und der passiert automatisch, so dass wir denken, wir müssten nichts dazu tun, müssen wir eigentlich auch nicht. Aber wir werden schnell atemlos in hektischen Situationen. Das heißt, wir verlieren unseren Atem oder wir atmen viel zu flach oder zu schnell, oder wir hören sogar auf zu atmen, so wie bei Schlafapnoe. Wir haben plötzlich irgendwie diverse Sekunden oder eine Minute, wo wir gar nicht atmen und unseren Körper nicht mit Sauerstoff versorgen. Wir können das steuern im Sinne von, wir können uns wieder zurückbesinnen. Also ich versuche das wirklich im Alltag, wenn ich in einer hektischen Situation bin oder wenn ich das Gefühl habe, emotional haut mich gerade was total um oder ich werde plötzlich wegen irgendwas wütend und dann muss ich mir wieder einfach kurz zurück, das kann 3 Atemzüge sein, wieder ausatmen und schon ist die Hälfte der Energie erstmal raus. Die Hälfte von Wut oder Trauer oder Angst oder whatever ist draußen. Also das kann ich nur immer wieder raten, das ist immer eine Hilfe. Und ich denke gerade an so Mamis, die dann mit 2 schreienden Kindern rechts und links da stehen. Diese Sekunden von, ich konzentriere mich mal kurz auf meinen Atem, die hat man immer. Die muss man sich nehmen. Sonst ist man einfach atemlos und wird quasi gehetzt.
Ja, sehr, sehr schön. Das finde ich auch, und das habe ich auch schon häufiger erzählt, auch im Podcast, aber ich finde es wichtig, das immer wieder zu tun. Und ich glaube auch, dass dann in dem Moment so ein das, was du davor gesagt hast, so passiert, ne? Dass man in so eine, ich sag mal, so eine Metaebene kommt, wo man dann die Situation auch, ne, aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Ich kenne das mit zwei schreienden Kindern irgendwo zu stehen und dann zu sagen, okay, dann stehe ich jetzt hier mit zwei schreienden Kindern, statt eben zu denken, ich muss das jetzt abstellen, die stören, die nerven, ne, oder was auch immer, oder ne, mich macht's wahnsinnig. Einfach zu sagen, okay, also die schreien jetzt gerade und jetzt, was liegt denn jetzt an? So, ne? Und das ist genau das, der Effekt, der dann da, der da eintritt. Ja, sehr schön. Du hast, also jetzt haben wir irgendwie so ein bisschen Bibeltext, buddhistische Texte, aber du hast ja vorhin auch erzählt, es sind so alte Texte. Ich glaube, ne, Joseph Murphy ist ja so 60er, 70er Jahre,
Das sind
glaube
70er
ich.
Jahre, genau.
So, und da gab es ja auch so diese Bewegung, New Thought-Bewegung, glaube ich, wo auch dieses Gesetz der Anziehung irgendwie schon viel da beschrieben wurde. Habt ihr aus der Zeit noch andere Texte, die dir so jetzt besonders irgendwie in Erinnerung geblieben sind?
Also wir haben sehr viel von Goddard, den ich auch sehr mag, weil ich mag seine Art zu schreiben, auch weil er eben auch die Bibel nochmal anders deutet, was ihm ja oft vorgeworfen wird.
Sag mal ein bisschen was dazu. Wer ist das und was hat der so für Grundlagen? Also ich kenne ihn, aber für die, die ihn jetzt noch nicht kennen.
Ja, der ist auch so aus dieser Zeit, weiß gar nicht, wann er gestorben ist. Ich glaube auch 1930, 1940, will jetzt da keinen Unsinn erzählen. Also er ist so ein Kind des vorletzten bis ins letzte Jahrhundert und so ein ganz berühmter Vordenker, wenn es um diese spirituellen Themen geht, also wenn es zum Beispiel um die Macht des Unterbewusstseins geht, wenn es um das Gesetz der Anziehung geht, wenn es darum geht, sich seine eigene Wirklichkeit zu erschaffen oder zu kreieren, um sich dann um sich über die Anziehung, dass man an eine andere Wirklichkeit glaubt, und zwar so sehr glaubt, dass man sagt, diese Wirklichkeit ist für mich wirklich, und dadurch das Gesetz der Anziehung wirkt im Sinne von, man zieht das an das man glaubt, was man für sich haben will oder was man für sich in seinem Leben zu brauchen glaubt. Da ist er ein Meister in diesem Gedanken drin und hatte also auch schon lange vor Joseph Murphy da Ähnliches propagiert. Jeder hat so auf seine Art seine Qualitäten. Murphy macht auch viel über die Bibel, erklärt auch viele Bibeltexte. Mir ist nur damals natürlich Murphy begegnet und nicht Goddard. Also ich habe durch einen Nicola, der mein Kompagnon von den beiden Kanälen, jetzt auch nochmal echt viele Autoren kennengelernt. Also Manly P. Hall, Lawrence Scovel, Shin und wie sie alle heißen, das sind alles Leute, die kannte ich nicht. Ich bin eben eher so ein Kind der 70er und habe da nicht weiter zurückgeguckt. Und jeder hat auf seine Art eben so seine Qualitäten, jeder hat auf seine Art eine andere Art, bestimmte Schwerpunkte zu legen, bestimmte Dinge auszudrücken. Jeder ist auf seine Art, mancher ist mir näher, mancher ist mir fremder. Komischerweise sind mir die Texte von Florence Scovel Shinn ein bisschen fremder, was vielleicht einfach damit zu tun hat, weil es eine Frau geschrieben hat und ich immer so das Gefühl habe, es ist ein bisschen komisch, dass ich als Mann jetzt einen Frauentext lese, was normalerweise bei ein Verlag nie machen würde. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber es ist natürlich merkwürdig. Normalerweise würde man sagen, es ist eine Autorin, lass das bitte auch eine Frau lesen, um zum einen dann nochmal so andere Aspekte reinzubringen, aber auch, weil es vielleicht nach außen irgendwie komisch wirkt. Eine Frau hat ein Buch geschrieben und ein Mann liest einem das jetzt vor. Das sind so Punkte, da muss ich auch für mich immer so erstmal sagen, tu auch das weg. Du mit deiner Sicht als Mann, was auch immer das heißt, wirst jetzt dieses Buch lesen. Und trotzdem bleibt immer noch so ein bestimmter Filter, weil ich das Gefühl habe, sie hat es aber mit ihren Augen betrachtet und ich muss es halt jetzt mit meinen Augen betrachten.
Was mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist, jetzt noch hast du gerade gesagt, der ist irgendwie so aus um 1900 rum, sagen wir mal, der Goddard irgendwie da aktiv gewesen, hat da seine Texte geschrieben. No, wir reden von Bibeltexten, wo letztendlich diese Essenz des Gesetzes der Anziehung und all dieser universellen Prinzipien beschrieben sind. Mal jetzt so ein bisschen philosophieren. Was glaubst du, warum, wenn das Wissen so alt ist und uns eigentlich schon so lange zugänglich ist, warum wird das immer noch so wenig genutzt? Ist es so wenig präsent? Oder wie nimmst du das wahr?
Ich weiß gar nicht, ob das so wenig genutzt wird. Also es wird im negativen Sinne, glaube ich, ganz viel genutzt. Darf
Ja.
man nichts vormachen. Also ich meine, die ganze Propaganda, die wir jetzt auch in den letzten Jahren wieder verstärkt, auch in den Social Media leider sehen, ist letztlich nichts anderes als solche Gesetze zu nutzen. Ich trigger Angst, weil Angst kann man wunderbar ausschlachten. Man kann Produkte verkaufen, man kann Menschen dazu bringen, bestimmte Parteien zu wählen, auf die Straße zu rennen, für irgendwas zu brüllen. Man kann sie auch dazu bewegen, für auf dem einen Auge blind zu werden und nicht mehr zu sagen, guck mal ein bisschen breiter, schau dir mal alles an und dann bild dir eine Meinung. Es ist sehr, ich glaube, es ist sicherlich von Vorteil, sowas zu nutzen, wenn man bestimmte Ziele erreichen will. Und ich würde mal sagen, auf der negativen Seite kennen wir das schon lange, schon sehr, sehr lange. Auf der positiven Seite ist es auf jeden Fall eine berechtigte Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich gehöre nicht zu denen. Ich glaube überhaupt nicht an Verschwörungen in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Machtelite gibt, die ein Interesse daran hat, dass wir alle klein bleiben. Sowas glaube ich nicht. Dazu ist die Welt viel zu komplex. Wir sind inzwischen wie viel? 8 Milliarden Menschen, 9 Milliarden. Wir sind irgendwann bald 10 Milliarden. Viel zu kompliziert. An sowas glaube ich nicht. Ich glaube, generell ist unser Problem, das Negative setzt sich viel einfacher durch. Das Negative wird viel schneller wahrgenommen. Es wird auch immer über das Negative berichtet. Wenn ich jetzt hier säße und würde dummes Zeugs reden oder würde irgendwie behaupten, keine Ahnung, was in die Welt setzen und du würdest das ins Netz setzen, würdest du wahrscheinlich hunderttausende Klicks kriegen, weil das ganz viele Leute teilen und sagen, der hat recht. Oder weil sie es teilen, weil sie sagen, was ist das für ein Schwachkopf, dass der sowas redet. Aber sie teilen es. Dadurch kriegt das Negative viel mehr Aufmerksamkeit als das Positive. Und ich finde also dieses Bild, was übrigens auch aus dem Buddhismus kommt, ob es daher kommt, weiß ich nicht, aber da habe ich, ist es mir immer wieder begegnet, dieses, es kostet so viel Energie, ein Haus zu bauen. Da fließt so viel Energie rein, Kreativität, Leidenschaft, alles Mögliche. Und du kannst dieses Haus so kaputt machen. Einmal in Brand gesteckt und eine halbe Stunde später steht nichts mehr da, was Jahre gebraucht hat, um hergestellt zu werden. Das Negative hat viel mehr Kraft, wenn es einmal losgelassen wird. Und ich glaube deswegen, dass wir das Negative viel eher wahrnehmen und viel mehr Angst haben. Die Angst ist viel einfacher zu triggern als die Liebe, die Freude, der Mut, was auch immer wir so brauchen, um so durchs Leben zu kommen, gut. Das andere ist, da sind wir schneller dabei. Und dann kommt natürlich noch so ein Aspekt dazu. Man wird auch schnell abgestempelt als was auch immer. Du bist halt Esoteriker oder du bist, ist ja auch so ein ganz schwammiger Allgemeinbegriff, den ich eh ungerne benutze, weil ich damit nicht so viel anfangen kann. Aber man wird schnell in so eine ESO-Ecke gedrängt, so, aha, sowas glaubst du also. Wo ich mir dann denke, naja, ich glaube das nicht. Ich weiß es für mich, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Wenn du andere Erfahrungen machst, das ist okay. Das ist in Ordnung so. Ich habe so den Eindruck, dass wir Menschen nach wie vor in unserer Welt immer noch versuchen. Also wir haben zwei Seiten. Die eine Seite will versuchen, wissenschaftlich, klar, strukturiert. Erklär mir das bitte, weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe unsere Welt nicht. Ich verstehe sie ja auch ganz oft nicht. Ich glaube nur, dass wir in dem Strukturierten, in der Wissenschaft und so nicht genügend Antworten kriegen. Wir kriegen sie nicht. Wir müssen uns die Antworten woanders holen, um zu verstehen, warum ist diese Welt so. Und wir müssen vor allen Dingen für unsere innere Stabilität und unsere innere Haltung andere Antworten finden und andere Ansätze finden. Die muss jeder für sich finden. Vielleicht findet der eine oder andere sie in der Wissenschaft. Das ist alles in Ordnung. Ich finde sie dann nicht, würde ich mal sagen. Ich finde sie dann eher in solchen Themen, solchen Gesetzen, im Buddhismus oder in etwas Spirituellem. Ich sage es mal ganz, ganz weit gefasst.
Ja. Hast du auch das Gefühl oder hast du das Gefühl, dass diese Spiritualität momentan aber auch wieder mehr in den Mittelpunkt rückt? Also ich meine, ne, wenn man sich den Erfolg deiner Kanäle da anschaut, wie viele Menschen da irgendwie, ne, sich diese und zum Teil auch wirklich schwierigen Texte anhören und ne, die Meditationen hören, millionenfach. Meinst du, das ist tatsächlich irgendwie gerade so die Sehnsucht der Menschen danach, auch irgendwie Antworten zu finden?
Also Sehnsucht ist, die ist auf jeden Fall da, die ist spürbar. Und also ich würde es sogar als Hunger bezeichnen. Die Menschen haben Hunger danach. Die saugen das auf, die verschlingen das. Und das ist das, was ich vorhin meinte, selbst wenn sie es vielleicht noch gar nicht verstanden haben. Aber sie haben einen unglaublichen Hunger. Sie wissen gar nicht, nach was sie Hunger haben, aber sie haben Hunger. Und in unseren Breitengraden, oder sagen wir mal, zumindest hier in unserem Land, wo die Kirche immer mehr an Einfluss verliert, das kann man positiv wie negativ sehen. Die Kirche hat auch viel Mist gebaut. Ich sehe es, was den Bereich angeht, positiv. In anderen Bereichen sehe ich das gar nicht so positiv, weil ich das Gefühl habe, den Menschen fehlt etwas. Mal abgesehen davon, dass die Kirchen natürlich auch soziale Aufgaben in unserer Gesellschaft haben und viele Institutionen finanzieren und betreiben, die wichtig sind für eine Gesellschaft, sehe ich es auch für die Menschen als problematisch an, wenn da etwas wegbricht, weil sie enttäuscht sind und gleichzeitig aber nichts anderes nachwächst. Das ist nicht gut und das ist in dieser Zeit, in der wir leben, nicht gut. Ich glaube, in diesen Zeiten, in denen wir von Millionen Einflüssen von außen ständig bombardiert werden, können wir es dem ja kaum noch entziehen. Es besonders wichtig ist, für sich in die eigene Mitte zu kommen und an den eigenen Kern, also angebunden zu sein, und für sich eine innere Wahrheit gefunden zu haben, wo man sagt, das hilft mir durchs Leben, das manövriert mich, das ist mein Bunker oder mein Steuer. Ich glaube, dass das total wichtig ist und ich habe auch den Eindruck, dass viele Menschen danach hungern und dass es mehr werden, dass wir deswegen auch so einen Zuspruch bekommen. Dass vielleicht auch eben die Methoden, die es bisher gibt, deswegen, ich komme dazu, was wir vor der Aufnahme kurz gesprochen haben, dass die Leute, dass ich so Reaktionen bekomme von einer Stunde ihr Hörbuch hören, ist für mich wie eine Stunde Therapie. Haut mich erstmal vor den Kopf, weil ich denke, nein, ich will nicht dein Therapieersatz sein. Ich bin kein Therapeut, ich bin kein Heiler. Aber es sagt mir, vielleicht ist es ja gut, wenn du es mit der Therapie verbindest oder mit der Schulmedizin verbindest oder mit dem, egal was du sonst tust, und du verbindest es aber noch mit etwas anderem, um zu sagen, dann das gibt mir viel, das gibt mir dann insgesamt mehr, dann stimmt die Behandlung, dann ist die vollumfänglich und führt dazu, dass ich mich am Ende wirklich viel besser oder geheilt fühle oder stabiler fühle. Und da ist, glaube ich, ein enormer Bedarf da.
Ja, also ich nehme es ja auch immer so wahr, dass ne, dieser letztendlich ist es ja ein Glaube, der in diesen Texten drin steckt. Ne? Wenn man jetzt wieder an diese universellen Prinzipien glaubt, an, ne, an das Gesetz der Anziehung, das gibt uns ja auch eine Form von Selbstermächtigung wieder zurück, so, ne, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, sondern mit unseren Gedanken eben unsere Realität mindestens beeinflussen, wenn nicht gar gestalten können, so. Also deswegen war das für mich auch, als ich vor, weiß ich gar nicht, 6, 7, 8 Jahren bin ich damit das erste Mal so wirklich in Berührung gekommen. Das war für mich wie so ein Vorhang aufmachen. Und ich dachte, ach so, ich mache das selbst, okay. Ne? Und dann da anzufangen, damit rumzuexperimentieren und zu sagen, wo funktioniert es denn und ne, wo funktioniert es vielleicht nicht und was steckt dann da dahinter? Also da ist diese Selbstermächtigung mit drin, aber auch eben diese Hoffnung, dass da eigentlich noch was anderes sein kann als. Und ich finde das, du also hast das vielleicht gerade gemerkt, als du von der Angst gesprochen hast, die hier so, ne, in die Welt getragen wird. Das berührt mich gerade sehr, ne? Also wirklich jetzt auch seit den letzten Jahren so. Und das macht mir wiederum dann fast manchmal Angst. Aber ich kann eben, ich habe meine Tools jetzt, um eben damit zu arbeiten und zu sagen, ich lasse mich davon jetzt nicht auffressen. So, und das ist das, glaube ich, was in diesen Texten da so drin steckt. Diese Hoffnung auch auf was danach kommt oder was sich verändern kann. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ganz ähnlich. Eigentlich, du hast es schon sehr schön beschrieben. Ich nehme es auch so wahr, dass ich hab auch keine Antworten auf alle Fragen oder was ist am Ende, wenn wir unseren letzten Atemzug tun oder gibt es sowas wie Wiedergeburt und wenn ja, was bedeutet das oder ist dann nichts oder treffen wir uns alle hinterher in einem großen Klassenzimmer und reden darüber, wie wir performt haben. Ich weiß es nicht, ich kenne keine Antworten nicht. Ich glaube nur, das hast du sehr schön beschrieben, die Selbstermächtigung, also sich so viel Macht wie möglich wieder für sein eigenes Leben zurückzuholen und zu sagen, ich bin hier nicht einfach nur Opfer. Und ich, also ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mich ganz oft als Opfer empfunden. Das hat natürlich auch mit meinem, mit dem zu tun, wie ich aufgewachsen bin, dass ich so das Gefühl, ich werde einfach wie in so einer Waschmaschine bei 1400 Touren, ich werde so durchgeschleudert, ich kann überhaupt nichts machen. Das stimmt aber so nicht. Natürlich widerfahren einem auch Dinge, die man erstmal wegstecken muss, aber die ist natürlich eine Frage, wie stabil bin ich dann, wenn mir etwas widerfährt? Wie gehe ich damit um? Schaffe ich es erstmal innezuhalten oder platze ich jedes Mal raus und hau mein bisschen Energie noch weg, indem ich mich aufrege, wütend bin, mich in Angst treiben lasse, Zeter, Mordio und Zeter schreie, oder sage ich, okay, was machen wir jetzt? Und was machen wir morgen? Wie geht das jetzt weiter? Schauen wir mal. Und ich habe einfach für mich gemerkt, es gibt eh schon so viele Menschen, die mit all dem, was sie emotional mit sich rumschleppen, so durch die Gegend rennen und es auch gerne dann, also die müssen dann noch nicht mal den Mund aufmachen und man sieht oder spürt es schon. Es gibt aber auch die, und das ist ja leider auch das Problem, die besonders laut schreien und ihre Wut und ihre Angst und was da alles ist und ihren Hass besonders laut rausschreien, dass man die natürlich besonders wahrnimmt, weil ich laufe nicht durch die Gegend und schreie meine Liebe, durch die Straße. Und dann ist es umso wichtiger zu sagen, du lässt dich davon nicht treiben, du machst es nicht, du machst es anders, weil die Welt hat genug davon da draußen. Ne? Wir müssen ein Gegengewicht schaffen. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe. Das habe ich inzwischen begriffen, dass ich bestimmte Fähigkeiten mitgegeben bekommen habe, von wem auch immer, dem Schicksal, den Göttern, irgendeiner Energie, um zu wirken. Und das tue ich. Das empfinde ich auch als einerseits als eine Ehre und andererseits ist es manchmal auch eine Last, weil ich muss das weitermachen, egal ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht. Das ist meine Aufgabe. Ich mache das. Und es ist ja eigentlich auch eine total schöne Aufgabe. Also nichts gegen zu sagen.
Und du bist wirklich dafür so prädestiniert mit dieser Stimme und deiner Art und so, wirklich. Vielleicht können wir an der Stelle mal so diesen Kreis schließen zu dem, als dieser Mensch da, der dich damals als Synchronisations, also bei dieser Synchronisationsarbeit da gehört hat, gesagt hat, du wirst mit deiner Stimme viel Geld verdienen. Ich habe jetzt so den Eindruck, dir geht es ja gar nicht ums Geld verdienen, aber mehr um dieses, ne? Also was für eine Wirkung deine Stimme auf die Welt hat. Schließt sich da für dich selber auch so ein bisschen der Kreis? Hat der dir damals, ne, irgendwie doch so einen Glauben mitgegeben, dass das nachhallt und du das sozusagen mit diesem universellen Gesetz, der Anziehung irgendwie dir doch auch jetzt so ermöglichst?
Ja, mit Sicherheit.
Spannend, ne?
Für mich schließen sich sowieso ganz viele Kreise. Ich muss in den letzten Jahren so viel darüber nachdenken, dass ich Menschen, inzwischen, weiß ich nicht, zehntausenden Menschen Geschichten vorlese oder Texte vorlese, sie teilweise dabei einschlafen oder zumindest ruhig werden oder sogar heilen oder sich besser fühlen. Und ich komme aus einer Familie, uns wurden nie Geschichten vorgelesen. Ich könnte natürlich durchs Leben gehen und die ganze Zeit Frust vor mich herschieben und sagen, warum wurden mir nie Geschichten vorgelesen? Es hat sich aber auf eine positive Art schließt sich ein Kreis, dass ich das Gefühl habe, ich gebe jetzt Menschen etwas zurück, was ich selber nie bekommen habe. Und gib mir in dem gleichen Atemzug ist es aber auch für mich eine Heilung, dass ich Menschen etwas gebe, was ich selber gar nicht bekommen habe.
Schön.
Also ich sehe überall so Kreise, aber ich denke, da schließt sich was. Und ich glaube auch, was dieser Tontechniker meinte mit dem viel Geld verdienen, wie du schon sagst, also das Geld war für mich immer sekundär, war für mich nie wichtig. Mir war viel wichtiger dieses Gefühl von, ich bin irgendwo angekommen. Ich habe irgendwie so einen Platz in dieser Welt oder in dieser Gesellschaft gefunden. Das war viele, viele, viele Jahre lang, auch als erwachsener Mann, überhaupt nicht so der Fall. Ich hatte dann das Gefühl, ich titsche so hin und her und eigentlich suche ich irgendwas. Ich krieg's aber auch nicht. Ich renne gegen verschlossene Türen. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie noch nicht angekommen. Und das ist seit ein paar Jahren, hat sich komplett verändert, dass ich das Gefühl habe, ich bin da angekommen, wo ich sein soll und wo ich wirken kann, wo ich auch ganz viel zurückkriege. Und das ist eben nicht nur Geld, sondern es ist was viel Wichtigeres, dass ich das Gefühl habe, ich bewirke etwas und gleichzeitig gibt es mir etwas.
Vielleicht so zum Abschluss die Frage, also du gestaltest ja jetzt diese Texte mit, ne, indem du sie liest, interpretierst dabei, ne, durch irgendwie die Stimme, die du da einfließen lässt, Musik und Bilder und so. Aber welchen Einfluss haben die Texte an sich? Und wir haben vorhin von den Bibeltexten gesprochen, die so eine magische Wirkung haben, oder die buddhistischen Texte. Und du sagst gerade, du hast gerade in den letzten Jahren noch mal so viel gelernt. Also die Frage ist, wie sehr glaubst du, ist allein die Beschäftigung, das Verstehen, das, ne, sich damit intensiv auseinandersetzen dieser Texte Teil deines Prozesses, zu wachsen, dich zu entwickeln, ne, zu einem ruhigeren, vielleicht glücklicheren Menschen zu werden? Und inwiefern kann jetzt das für meine Zuhörerinnen auch ein Weg sein, sich nämlich nur, also die machen ja dann nicht die Interpretation, aber sie können dir lauschen, den Texten lauschen, sich damit auseinandersetzen. Was stecken da für Chancen drin für sie?
Ich glaube, dass ja, also jeder schaut ja mit seinen Augen auf die Welt und jeder hört mit seinen Ohren die Welt und hört oder sieht sie eben anders oder erkennt für sich bestimmte Dinge, wo er oder sie sagt, ah, das bin ich, das beschäftigt mich oder das ist das, was ich brauche, das oder das ist das, was mir fehlt. Und ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich einzulassen und sich, also auch erstmal als allererstes auf die innere Stimme zu hören, was ist das, was ich brauche? Oder was ist das, was mir fehlt? Wo ist die Sehnsucht? Oder wo ist der Kippschalter, den ich noch nicht umgeswitcht habe? Oder wo ist die Tür, die verschlossene, durch die ich immer versuche durchzurennen und habe das Gefühl, ich will aber in den anderen Raum? Wenn man sich dessen bewusst ist, das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, dann ist es letztlich wurscht, welche Hilfstools man sich sucht. Ob ich dann sage, jetzt gehe ich ganz anders zum Yoga oder jetzt suche ich mir einen Therapeuten oder jetzt höre ich mir diese Hörbücher an oder jetzt nehme ich die und die Bücher oder treffe plötzlich ganz andere Menschen, die mich genau auf diesem Weg weiterbringen, die mir nämlich einen Zugang zu dem Raum hinter der Tür verschaffen, der woanders ist, vielleicht nur 2 Meter links, 2 Meter rechts. Und ich bin aber weil ich immer dachte, ich müsste durch diese Tür. Würde ich, glaube ich, gerne deinen Zuschauerinnen mitgeben, dass die Antworten sind sowieso in ihnen selbst. Also wo ist das Thema, was mich beschäftigt, wo ich hin will? Und dann ist der zweite Punkt, wo kriege ich das? Aber das Wichtigste ist ja der erste Punkt. Wenn ich das nicht weiß, dann sauge ich alles Mögliche in mich auf und es gibt Kuddelmuddel.
Ja, süß. Ja, sehr, sehr gut. Darum muss es immer gehen. Und ich meine, das nicht zuletzt, nicht umsonst heißt mein Podcast mit Untertitel ja auch Bewusstsein mit Kindern, ne? Weil ich eben auch immer
Ja.
sage, ne, werd dir erstmal bewusst, wo stehst du, ne, was stimmt gerade und was stimmt eben nicht und wer willst du eigentlich sein und wie willst du stattdessen? Und dann kann man von da aus los starten. Aber genau, ich glaube eben, dass trotzdem in diesen Texten und ne, ich lasse die manchmal einfach nebenbei laufen, so, ne?
Ja.
Also wo ich nicht mal bewusst jetzt zuhöre, sondern einfach nur ne, mit der Musik und der Stimme und so, da kommt ja trotzdem was im Unterbewusstsein an und manchmal mache ich es auch nur so für 3, 4 Minuten an und denke so, ach guck, jetzt irgendwie komme ich gerade wieder runter. Also da steckt wirklich in diesem Gesamtkonzept so viel Kraft und Magie drin. Also das glaube ich da, ne, und dass eben diese Kombination aus diesen alten Texten, aus ne, Stimme, Musik, Bilder, das ist schon wahnsinnig kraftvoll. Wirklich richtig, richtig toll.
Das freut mich.
Ja. Genau, also diese YouTube-Kanäle verlinken wir hier natürlich in den Shownotes. Hört da bitte unbedingt mal rein. Aber vielleicht sollten wir ganz kurz auch noch über dein neuestes Projekt sprechen, deinen Podcast,
Ja.
den du gerade mit deiner Schwester gestartet hast. Den habe ich auch schon jetzt die ersten Folgen gehört. Vielleicht magst du darüber noch mal 2, 3 Worte erzählen.
Also bevor ich da 2, 3 Worte darüber erzähle, damit ich das nicht vergesse, ich soll dich extra dir liebe Grüße von meiner Schwester sagen, von meiner Schwester Uta,
Wie süß.
und soll dir sagen, du machst einen sehr guten Podcast.
Hört sie denn jetzt auf? Das ist ja
Ja,
toll.
es war ihr wichtig, dass ich dir das sage und ich schließe mich dem natürlich an. Du machst einen sehr guten Podcast, weil sonst hätte ich ja nicht gesagt, ich mache gerne mit.
Vielen, vielen Dank. Das freut mich gerade sehr. Grüße zurück.
Ich grüße zurück, mache ich. Ja, es ist so, dass meine Schwester und ich seit mehreren Jahren schon überlegt haben, und auch das ist übrigens auch ein Thema von Selbstermächtigung. wieder in die eigene Kraft zu kommen, indem man sagt, uns ist das und das widerfahren und wir möchten das gerne der Welt, mit der Welt teilen. Und nicht, weil wir sagen wollen, guck mal, wir sind so arme Menschen, sondern im Sinne von, das ist uns widerfahren und trotzdem sind wir die geworden, die wir heute sind. Und es war ein zweijähriger Weg dahin. Wir haben immer wieder gesagt, wir wollen das machen. Und trotzdem habe ich gemerkt, da war auch sehr viel Angst. Selbst auf meiner Seite, der ich es gewohnt bin, mich an die Öffentlichkeit zu gehen und es gewohnt bin zu sprechen, wo es war, ist natürlich was ganz anderes, ein Hörbuch einzusprechen oder sich vor eine Kamera zu stellen, ohne eine feste Rolle zu spielen oder zu sagen, ich erzähle jetzt hier mein Leben. Aber für meine Schwester war es noch mit noch viel mehr Angst behaftet, weil sie natürlich bisher gar nicht die Öffentlichkeit gesucht hat und immer so dachte, sie wird wahrscheinlich, sie wird dann so geklatscht werden von der Öffentlichkeit, weil sie eine Nestbeschmutzerin ist. Ich glaube, das war so ganz, waren so die schlimmsten Ängste so. Und da sind wir jetzt durch und haben das Projekt jetzt gestartet, haben die ersten beiden Folgen rausgehauen von einem Podcast, der heißt Schäferstunde, weil wir halt Schäfer mit Nachnamen heißen. Und wir reden in diesem Podcast über unsere Kindheitserfahrung. Wir hatten eine, sie lebt noch, wir haben eine narzisstische Mutter mit klarem Hang zur Gewalttätigkeit, die auch sehr viel geschlagen hat. Und hatten einen schwer alkoholisierten Vater, er war schwerer Alkoholiker und hat sich auch gesundheitlich wirklich zugrunde gerichtet mit dieser Alkoholsucht. Und diese Mischung, diese Verbindung war natürlich für zwei Kinder, die zu Hause sind und wissen, es gibt keinerlei Stabilität. Also auf Vaterseite nicht, weil man gar nicht weiß, ob er nach Hause kommt und wenn ja, in welchem Zustand. Und auf Mutterseite, weil man zwar wusste, die kommt immer nach Hause, die ist wie ein Uhrwerk, sie ist verlässlich, aber in welchem emotionalen Zustand sie nach Hause kommt, das wusste man nicht. Und da war auch alles möglich. Und wir haben einfach für uns festgestellt, dass wir haben erst vor vielleicht 10 Jahren erfahren, dass es so etwas wie narzisstische Störungen gibt. Wir wussten, unsere Mutter ist so, aber wir hatten keine Ahnung, warum sie so ist. Und das ist, komme ich nochmal zu dem zurück, was ich vorhin für deine Zuschauerin meinte. Also je mehr Antworten ich schon weiß oder je mehr ich weiß, was ist eigentlich mein Thema, umso mehr kannst du dir Hilfe suchen. Ich wusste auch als erwachsener Mann 20 Jahre nicht, was eigentlich mit meiner Mutter los ist. Ich habe nur gemerkt, ich renne mir den Kopf blutig gegen verschlossene Türen, immer wieder. Oder noch schlimmer, ich dachte, ah, sie hat gerade die Tür aufgemacht, ich laufe durch, gehe wieder nach Hause, bin total erschlagen und denke, oh, jetzt hast du aber echt was erreicht, das war anstrengend, aber du hast mit ihr was erreicht und das nächste Mal ist die Tür zu und du rennst wieder gegen. Das ist bei Narzissten so. Narzissten sind im weitesten Sinne Schauspieler. Die können dir alles Mögliche vorspielen, können dir auch, die reden von Liebe und wissen gar nicht, was Liebe ist. Narzissten können nicht lieben. Die haben auch keinerlei Empathie. Die haben, wenn überhaupt, Empathie nur für sich, sehen sich immer als Opfer, sind grandiose Manipulatoren. Und ich wusste das 20 Jahre nicht und habe mir immer den Kopf blutig gerannt. Ich habe gemerkt, ich habe ganz viele Probleme überhaupt in meiner Persönlichkeit. Und hatte aber auch als erwachsener Mann immer dieses Bedürfnis, ich muss bei meiner Mutter ein paar Sachen gerade stellen oder richtig stellen. Und zwar im Hier und Jetzt, im Umgang miteinander, dass man, um einen Status quo festzulegen, wie gehen wir miteinander um? Weil es gab immer wieder üblen Streit und üble Reaktionen von ihr, wo ich so dachte, wie kann sich ein erwachsener Mensch so verhalten? Seit wir wissen, dass sie eine narzisstische Störung hat, ist das Problem nicht erledigt. Aber wir konnten uns jetzt Hilfstools suchen. Wir konnten ganz viele Artikel lesen und sagen, so und so ist der Narzisst, das und das macht den Narzissten aus. Und dann gehen plötzlich, geht eine ganze Welt auf und du denkst ja, ach so, dann
Spannend,
aber bringt das ja gar nichts, mit ihr zu diskutieren. Dann bringt es ja gar nichts, mit ihr zu streiten. Deswegen bin ich so und so. Deswegen stoße ich immer wieder auf die und die Probleme. Deswegen hat sie nächste Woche schon wieder alles vergessen, was wir letzte Woche noch festgemacht haben. Und wenn du das weißt, dann bist du schon mal 10 Meilen weiter. Und wir hatten dann für uns irgendwann so dieses Bedürfnis, wir wollen darüber reden mit der Öffentlichkeit, weil wir wollen unsere Geschichte erzählen. Denn der Narzisst, und das ist das Allertragischste daran, verleugnet es. Und vor 2,5 Jahren vor meiner Mutter gesessen, wollte um was ganz anderes reden. Es ging nur ums Hier und Jetzt darum, weil sie wird wirklich alt und gebrechlich, was wir, welche Hilfstools wir in der Wohnung einbauen können, weil sie allein lebt. damit wir keine Sorge haben müssen, dass sie 2 Wochen auf dem Boden liegt. Der Narzisst hat es sehr gut geschafft, mich wieder auf die emotionale Ebene zu manipulieren, wo ich gar nicht hin wollte. Und irgendwann war da plötzlich das Thema, ich bin doch eine gute Mutter. Und als meine Mutter mir sagte, ich war wirklich auf alles vorbereitet, aber darauf, dass sie mir sagt, dass sie eine liebevolle Mutter ist, war ich nicht vorbereitet. Ich habe erstmal schallend gelacht, aber nicht, weil ich das lustig fand, sondern weil ich war fassungslos. Weil ich meine, wir hatten schon da 2 Jahrzehnte, wo wir immer wieder gestritten haben. Ich hatte ihr immer wieder gesagt, das und das ist vorgefallen. Ich möchte nicht, dass es in Vergessenheit gerät. Wie gehen wir jetzt damit um? Und dann sagte sie noch, ich habe euch doch nie geschlagen. Und das war so, da ist mir dann klar geworden, dass du kannst mit dem Narzissten auch nicht über Wahrheit reden. Du kommst mit Argumenten nicht weiter. Der Narzisst lebt in seiner eigenen Welt. Sie sieht sich als liebevolle Mutter. In ihrer Welt hat sie ihre Kinder nie geschlagen. Es ist aussichtslos, mit ihr darüber zu reden. Das Einzige, was etwas bringt, und da komme ich wieder zum Thema zurück, Selbstermächtigung, ist zu sagen, ich habe es erlebt, es ist meine Wahrheit und ich erzähle sie der Welt, weil ich glaube, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die es auch nicht einfach haben oder hatten und die es brauchen, dass jemand den Mut hat zu sagen, ich gehe jetzt raus damit. Vielleicht hilft es dir. Vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht helfen dir ähnliche Hilfstools, die ich benutzt habe. Vielleicht ist es einfach nur ein guter Impuls, um andere Schritte zu gehen, die ich gar nicht gegangen bin oder nicht kenne. Vielleicht ist es auch einfach nur eine spannende Geschichte. Was auch immer es ist. Und die Reaktionen bisher sind, also es haut uns um. Es haut uns einfach um, weil selbst Leute aus meiner Schule, von meiner Abi, Stufe sich bei mir melden, von denen ich immer so das Bild hatte, na, die waren doch irgendwie, die hatten doch ein super Elternhaus, oder die waren doch cool, die waren doch keine Außenseiter, so wie ich, die mir dann Sprachnachrichten schicken und meinen, ich war auch Außenseiter, ich schicke dir ganz liebe Grüße. Ich hatte auch ein Kack-Elternhaus, ich hatte sehr viele Probleme zu Hause. Es kommen ganz tolle Reaktionen, das ist wirklich eine Freude. Und meine Schwester haut es sowieso um, weil sie damit gerechnet hat, sie wird gedisst. Dafür, dass sie das Nest beschmutzt. Und das Gegenteil passiert. Es gibt uns nochmal eine super Kraft miteinander, weil wir wissen, wir haben das gemeistert und wir haben es gemeinsam gemeistert. Wir haben uns nicht auseinanderbringen lassen. Und es ist ein gemeinsames Projekt für uns, für die Zukunft. Und ich spüre, es ist ein bisschen so ähnlich wie mit diesen Hörbüchern. Da ist ein Riesenbedarf. Weil wir kommen aus einer Generation, ich habe ja festgestellt, du bist ja gar nicht so viel jünger als ich. Wir
Ja.
kommen aus einer Generation, wir hatten teilweise kriegstraumatisierte Eltern. Da muss die Mama noch nicht mal Narzisstin sein. Da sind viele schlimme Dinge passiert. Vielen, über die man nie gesprochen hat. Oder die zumindest in unserer Gesellschaft, ja, wir sind halt, wir Deutschen, wir arbeiten halt, ne? Wir machen halt weiter und sind fleißig. Aber es ist auch wichtig zu sagen, Leute, es war echt verdammt hart, hier hinzukommen, weil es war nicht schön.
Ja. Und ich habe ja auch gerade erst vor ein paar Wochen eine Folge zum Thema Kriegstraumata und diese ganze Generation letztendlich, ne, die da, ne, also unsere Generation letztendlich, aber wir geben es ja noch weiter, wenn wir nicht bewusst damit arbeiten. Und insofern finde ich dieses Projekt, es ist ja noch ganz am Anfang und noch, ne, redet ihr ja immer drumrum so, und trotzdem ist es schon so schön, euch zuzuhören, und hat auch mich jetzt schon bewegt, irgendwie über Dinge nachzudenken und so. Also ich bin super gespannt, wo das noch hinführt. Aber ich glaube, dass es wirklich, wie du gerade gesagt hast, ein ganz tolles, wichtiges Projekt ist, darüber mal zu sprechen. Und aber auch eben vor allen Dingen dann diesen Fokus darauf zu legen, und trotzdem bin ich da und trotzdem kann ich mir das Leben gestalten, und ne, und trotzdem darf ich vielleicht auch vergeben. Also, ne, wie stehst du zum Thema Vergebung?
Sehe ich ganz ähnlich wie du. Die Vergebung ist aber somit das Allerschwerste. Dahin zu kommen, ist ein ganz, ganz, ganz schwerer Weg. Ich habe auch, ich glaube, bestimmt 10 Monate Therapie gemacht, vorletztes Jahr. Ich habe mit deutlich über 50 irgendwann gemerkt, ich komme nicht mehr zurecht. Weil das größer ist als ich und weil ich in den letzten Jahrzehnten das Gefühl habe, ich habe wahnsinnig viel Energie gebraucht, um mich immer wieder aus irgendwelchen Löchern rauszuarbeiten, in die ich aber trotzdem wieder reingerutscht bin. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss da andere Wege gehen. Ich brauche nochmal von außen Hilfe und brauche nochmal so Tools, einfach Hilfsmittel. Und die Vergebung, weiß ich, ist eins dieser Hilfsmittel, aber auf dem Weg zur Vergebung ist auch erstmal wichtig zu sagen, ich darf wütend sein. Ich darf eine gewisse Genugtuung empfinden dafür, dass meine Mutter jetzt eine einsame Frau ist, weil sie so mit Menschen umgeht und immer schon umgegangen ist, wie sie es tut. Und deswegen ist sie jetzt allein. Sie sitzt allein in ihrer Wohnung und ist jetzt in einem Alter, wo sie am allermeisten andere Menschen bräuchte, Hilfe bräuchte, Kontakt bräuchte und hat es nicht. Und der Therapeut, das fand ich mit unglaublich erleichternd, sagte dann irgendwann, fühlen Sie da eine Genugtuung? Dann habe ich gesagt, ja, schön, lassen Sie es erstmal zu. Es ist in Ordnung, weil die Vergebung ist ganz am Ende. Man muss durch diesen ganzen Tunnel erstmal durch, bis irgendwann am Ende Vergebung ist zu sagen, sie ist halt auch einfach ein armer Mensch und sie ist psychisch krank, sie konnte es nicht anders. Dann kann man sagen, so, es ist in Ordnung. Es ist leider etwas anderes bei jemandem, der eben zum Beispiel so eine psychische Erkrankung hat. Man kann sich ihm hier und jetzt in Begegnung ist, geht eigentlich nicht, weil da ist jede Begegnung toxisch. Also da hilft auch Vergebung nicht viel. Da hilft es eher, an sich selber zu arbeiten und in sich selbst eine Art von Vergebung, zu einem Vergebungsprozess zu kommen und zu sagen, ich vergebe dir, aber ich möchte trotzdem keinen Kontakt mehr, weil er tut mir nicht gut. Das sind so Sachen, das meine ich so mit diesen Hilfstools, die muss jeder für sich selber finden. Den Weg dahin muss jeder für sich selber finden. Mir war nur auch ganz wichtig, oder uns war ganz wichtig, meiner Schwester und mir, die Beweggründe waren eben nicht, wir wollen uns nicht rächen. Wir wollen nicht unsere Wut rausbrüllen oder wir wollen uns nicht besser darstellen, sondern wir wollen uns selbst ermächtigen, zu sagen, das ist unsere Geschichte und diese Geschichte darf nicht verloren gehen. Nur weil auf der anderen Seite gesagt wird, das hat nie stattgefunden. Und eben dass es wichtig ist, dass es auch anderen helfen kann.
Ja, weil das glaube ich auch. Ich glaube wirklich, dass, also die Frau, mit der ich zum Beispiel das Interview geführt habe zu den Kriegstraumata, die hat auch eine Mutter, ne, die einfach emotional weit entfernt ist von ihr oder von sich wahrscheinlich auch so. Und das, ne, kommt mir dann, wenn ich das so höre, auch nicht so unbekannt vor. Ich denke so, ne, also da ist ganz viel in dieser Generation, ne, was man sich aber eben, wenn man weiter in die Vergangenheit geht, dann irgendwie auch erklären kann. Und vielleicht sind, ne, ihr habt jetzt noch eine Krankheit, ein Bild gefunden, wo ihr sagt, aha, ach so, das. Also es sind wahrscheinlich viele auch diese Erklärungen, die dann helfen, damit für sich nochmal klarer zu kommen. Und eben, ich glaube eben auch die Beschäftigung mit solchen Texten, die uns immer wieder runterholen und sagen, ne, das ist der Fokus, wie willst du es stattdessen? Und so, das wird für dich ja jetzt in den letzten Monaten, Jahren, wo du dich so intensiv mit diesen Texten beschäftigst, auch nochmal einen großen Einfluss auf diesen Weg der Vergebung, Heilung, wie auch immer du das nennen willst, gehabt haben, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall,
Guck, da heilst du mit deinen eigenen Texten. Nicht nur
ja.
die Menschen draußen,
Oder auch mit
sondern
meinen eigenen Texten. Also ich suche mir da immer wieder neue oder versuche neuen Impulsen nachzugeben und zu sagen, auch da im Sinne von, was ist eigentlich noch alles drin an Potenzial? Und ich glaube, dass wir alle, also auch für deine Zuschauerin draußen, wir haben alle so viel an Potenzial. Da ist so viel da, was einfach gelebt werden will. Und das würde ich übrigens auch gerne deinen Zuschauerinnen noch mitgeben. Für mich ist 2024 ist auch dieses Thema, ich genüge. Das ist für mich die ganz große Überschrift, weil ich auch da wieder gemerkt habe, da sind noch ein paar Türen, die sind noch fest verschlossen, von denen ich dachte, ich hätte sie schon aufgemacht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei allem, was man an Anspruch an sich selber hat und was wir heute alles wissen, von dem wir denken, wir wollen es ja besser machen, zum Beispiel als die letzte Generation, dann aber trotzdem immer wieder zu sich selber zurückzukommen, durchzuatmen und zu sagen, trotzdem, ich genüge jetzt aber. Ich, der ich jetzt hier gerade bin, was ich jetzt gerade mache und auch wenn da zwei Kinder schreien, es genügt jetzt erstmal. Deswegen geht die Welt nicht unter und deswegen werden aus denen nicht zwei unausstehliche Belger, die das Leben nicht gemeistert kriegen, sondern es ist alles in Ordnung so.
Das finde ich so schön, dass du das nochmal sagst, weil ich finde gerade manchmal in diesen, ne, auch diesen spirituellen Szene mit diesem Gesetz der Anziehung, wo es dann immer nur noch darum geht, irgendwie dein Leben noch besser und noch mehr und noch größer und wichtiger und erfolgreicher und was weiß ich, was zu
Genau.
gestalten. Da bin ich auch längst drüber weg und sagst so, nö, wieso? Ich hab's irgendwie total schön, ja, ich habe hier ein schönes Haus, schöne, wunderbare Familie und, ne, und kann an so kleinen Themen arbeiten, die mich irgendwie vielleicht gerade stressen. Aber es muss nicht alles immer schneller, höher, weiter so sein. Und das wird einem oft dann gerade in diesen Kreisen irgendwie so suggeriert. Und da, ne, runterzukommen, ist für dich eine ganz, ganz tolle Nachricht nochmal, die du da gerade formuliert hast. Wirklich schön.
Aber manche nennen das den Selbstoptimierungswahn,
Ja.
der so um sich greift. Und das ist, ich sehe das auch kritisch und ich hoffe auch, dass wir da eben, also eher eine andere Facette sind. Mir geht es nicht um Selbstoptimierung oder sich immer noch perfekter auszubilden. Ich finde nichts langweiliger als Perfektion. Es geht mir nur darum, Menschen womöglich sowas wie Heilung oder auf jeden Fall, dass sie sich besser fühlen, zu geben oder ihnen aufzuzeigen, du kannst alles sein, wenn du es willst. Wenn du nicht glücklich bist und frag dich warum, und dann mach die Schritte in die Richtung, wo du sagst, da, das möchte ich gerne sein. Das finde ich viel wichtiger, weil die Freiheit haben wir.
Ja.
Zum Glück in unserem Land oder in den Kreisen, in denen wir leben, dass man sagt, also, ja, wir müssen jetzt nicht, keiner bindet uns an ein Wasserrad und wir haben jetzt zu schaufeln, sondern wir haben schon noch die Freiheit zu sagen, wer will ich sein, was will ich sein, wo will ich sein, wie will ich leben.
Genau.
Freiheit haben wir.
Ich könnte Stunden mit dir weiterreden. Aber wir können jetzt durchaus auch mal oder dürfen jetzt mal zum Ende kommen. Und
Ja.
auch wenn wir schon so viele Botschaften rausgesendet haben, ich würde meine beiden Schlussfragen, die ich immer allen Gästen stelle, gerne dir auch noch jetzt stellen. Und die erste davon lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Für die Menschen, die ich um mich habe, die mir immer wieder helfen, geholfen haben auch. Es gibt auch Menschen, die dann gar nicht mehr im Leben so jetzt unbedingt dabei sind, aber die haben viel geholfen, mich irgendwo hinzubringen. Für meine Kreativität bin ich sehr dankbar. Und für meine Power. Auch wenn ich leider zur Hektik neige, aber ich habe schon eine unglaubliche Power. Das ist schon was. Das, was Gute, was ich von meiner Mutter habe. Die hat
Oh,
Power
wow.
für 10 immer gehabt. Und das kann ich heute auch so annehmen, zu sagen, das ist was Positives, was ich von ihr mitbekommen habe. Die hat einfach unglaublich Power.
Schön. Schön, das auch dann, ne, so nochmal zu reflektieren. Toll. Genau, und wie gesagt, wir haben wahnsinnig viele Botschaften schon rausgehauen, aber trotzdem kommt jetzt meine Schlussfrage: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Ihr genügt. Ihr seid absolut genug, weil ich unterstelle jeder deiner Supermamas oder auch von mir Superpapas, dass sie alles tun und tun wollen und mit Leib und Seele als Eltern und als Mama und als Papa dabei sind. Viel bewusster als noch ein oder sogar zwei Generationen zuvor. Und mit dem, wenn ich mir überlege, was ich so als Kind erlebt habe und dem, was wir heute alles wissen und dem Erwartungsdruck, den viele junge Eltern sich heute an sich selber haben, was sie ihren Kindern alles geben müssen, kann ich nur sagen, Leute, macht euch locker, ihr seid genug und eure Kinder haben, auch wenn ihr sicherlich den einen oder anderen Fehler mit reinbaut, eure Kinder haben alle Chancen, dass das gute und coole und kreative und powervolle Menschen werden.
Vielen Dank für diese Erinnerung und wie wichtig das ist. Vielen Dank dafür. Das hat mir jetzt wirklich ganz, ganz viel Freude gemacht.
Mir auch.
Das
Ich
ist
hoffe, dass
schön.
ich so lange gekämpft habe. Was ich dazu sagen soll, hat mir das auch sehr viel Freude gemacht. Danke dafür.
Ja, danke dir und ja, freue mich, wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben und verbunden bleiben und auf jeden Fall erstmal alles Gute und ich bin sehr gespannt, wie es dein Podcast weitergeht mit deiner Schwester und
Ja.
genau und alle weiteren Texte, die ich noch anhören werde von dir.
Gut. Du darfst auch immer gerne schreiben, wenn dir was besonders gut gefallen hat, oder auch wenn du sagst, mit dem Text konnte ich gar nichts anfangen, darfst du das auch immer gerne sagen oder schreiben, weil ich bin da, hab da kein Problem mit. Dann ist das so.
Sehr gerne. Dann erstmal alles Gute, schönes
Danke.
Wochenende noch und
Danke.
bis bald.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir ein paar Sterne bei Spotify oder bei iTunes oder eine Rezension hinterlässt. Und falls du mehr über das Gesetz der Anziehung lernen möchtest und wie du das für dein Familienleben wirklich konkret anwendest, dann möchte ich dir mein Buch empfehlen. Das erscheint am 17. April im Goldmann Verlag. Es heißt Das Geheimnis bewusster Mütter und beschreibt wirklich sehr konkret, was das Gesetz der Anziehung ist und wie du das anwenden kannst, um mehr Freude, Spaß, Leichtigkeit in deinem Familienleben zu erschaffen. Du kannst das Buch jetzt schon vorbestellen. Den Link dazu findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.